Johanna ist da.
Da ist er. So, jetzt können wir anfangen. Jetzt sind sie da. Ich habe eine Frage an euch. Wenn ihr unterwegs seid mit euren Eltern und auf einmal sind so ganz viele Menschen da und ihr habt euch womöglich auch so ein bisschen von den Eltern entfernt und ihr seht sie nicht mehr, aber der Papa sieht euch noch. Was macht der Papa, damit ihr auf ihn aufmerksam wird? Miriam, was macht dein Papa? Wollen wir mal fragen. Was machst du, Christoph?
Du hast nicht zugehört. Na, so.
Ich habe gefragt, was du machst, wenn du mit der Miriam unterwegs bist und die Miriam so ein bisschen verloren geht. Du siehst sie aber noch, aber sie sieht dich nicht. Was machst du? Du rufst. Okay. Johanna, was macht dein Papa? André, was machst du? André schreit, also ich muss sagen, ich bin jetzt richtig stolz auf meinen Papa. Pia, wenn die Mama dich sucht oder wenn sie sich aufmerksam machen will, was macht die Mama?
Ja.
Sagt die Oma gerade. Und bei dir? Ah ja, okay. Wir müssen erst in Russisch übersetzen. Wisst ihr, was mein Papa gemacht hat? Und auch der Papa von Peter, die haben einen ganz bestimmten Pfiff gehabt. Egal, wo ich war, wenn mein Papa gepfiffen hat, dann wusste ich, der ist in der Nähe. Ich sehe einige nicken und lachen, also es gibt auch einige, die das kennen. Und ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht von einem kleinen Mädchen. Diese Geschichte ist schon sehr lange her. Ich spreche ein bisschen langsamer, weil wir übersetzen. Diese Geschichte ist schon sehr lange her und es war in einer Zeit, als es noch kein Telefon gab. Kein Handy, wo man einfach mal anrufen kann. Es war eine Familie, eine Mama und ein Papa. Die haben sich ganz sehr ein Kind gewünscht. Aber die Mama ist nicht schwanger geworden. Und nach vielen Jahren plötzlich war die Mama schwanger und hat ein kleines Mädchen bekommen. Der Papa von dem Mädchen, der war ein Hirte. Wisst ihr, was ein Hirte ist? Ja, ne, das wisst ihr. Der hat ganz viele Schafe gehabt. Und wenn er rausgegangen ist mit den Schafen, dann hat er das kleine Mädchen immer mitgenommen. Selbst wenn es so klein war wie unsere Pia, hat sie mitgenommen an die Hand und sie sind gelaufen und haben nach den Schafen geschaut. Und wenn der Papa gesehen hat, dass da so ein paar Schafe weiter weggelaufen sind, dann hat er eine ganz bestimmte Melodie gepfiffen. Bin ich zu schnell? Okay. Hat er eine ganz bestimmte Melodie gepfiffen und dann sind die Schafe alle wieder rangekommen. Und die Jahre sind vergangen. Und das Mädchen ist immer größer geworden. Das kam in die Schule und bald hat man festgestellt, dass dieses Mädchen sehr intelligent ist, dass sie viel lernen konnte. Und dann haben die Eltern beschlossen, sie in eine Stadt zu schicken. Und ich habe euch ja gesagt, es gab noch kein Telefon. Was macht man denn, wenn man kein Telefon hat und den Eltern mitteilen möchte, dass es einem gut geht? Was macht man dann? Was habt ihr früher gemacht, wenn ihr unterwegs wart? Geschrieben, genau, Briefe geschrieben. Und dieses Mädchen hat den Eltern versprochen, dass sie jeden Freitag einen Brief von ihr bekommen werden. Und so war das auch. Jeden Freitag brachte der Postbote einen Brief von dem Mädchen. Und dann kam ein Freitag, da kam kein Brief. Die Mama war schon ein bisschen unruhig und der Papa meint, die wird viel zu lernen haben. Nächste Woche kommt bestimmt ein Brief. Die Woche verging, es kam ein Freitag, es war wieder kein Brief da. Da hat der Papa wieder gesagt, ja, die hat viel zu lernen. Du wirst sehen, nächste Woche kommt ein Brief. Und so ging das noch ein paar Wochen zu und dann sagt der Papa, weißt du, irgendwas stimmt nicht. Ich muss in diese große Stadt. Da hat er sich von der Mama verabschiedet und ist in diese große Stadt gefahren. Damals musste man das noch mit Pferdekutschen machen. Und dann kam er in diese große Stadt und war richtig erschrocken, wie viele Menschen dort sind, wenn man auf dem Dorf wohnt und dann plötzlich in so eine große Stadt kam. Und dann hat er den Leuten das Bild von seinem Mädchen gezeigt und alle haben den Kopf geschüttelt. So einer großen Stadt jemanden zu finden, ist schwierig, ne? Und an einem Abend war der Papa so traurig, weil er sein Mädchen nicht gefunden hat. Und dann läuft er so in eine Gasse rein und pfeift so vor sich hin, wie er früher gepfiffen hat, wenn er die Schafe gerufen hat. Und auf einmal merkt er, wie oben ein Fenster aufgeht. Und das Fenster geht zu, er pfeift weiter, die Tür geht auf und plötzlich stürzt ein Mädchen auf ihn zu, was er fast nicht erkannt hat. Dann war das seine Tochter. Sie war in Kreise geraten, die nicht so gut waren für sie und war ziemlich abgerutscht. Hat viel Blödsinn gemacht. Und wie sie ihren Papa hat pfeifen hören, dann wusste sie, mein Papa ist da, mein Papa holt mich. Und wisst ihr, woran mich das erinnert? Der Herr Jesus ruft uns auch. Der liebe Gott ist unser Vater und er ruft uns. Und wenn wir auf seine Stimme hören, dann kann er uns immer wieder zurückholen. Und ich wünsche euch das, dass ihr den Pfiff von dem lieben Heiland hört. Egal wo ihr seid, egal was ihr angestellt habt, wenn unser Vater im Himmel euch ruft, dann solltet ihr hören, weil er meint es genauso gut mit euch wie euer Papa. Das war meine Geschichte.
Liebe Geschwister, schöne Geschichte. Ich denke, die hat euch bewegt. Oder? Darf die Liebe Gottes uns bewegen? Das heißt, dürfen wir die Liebe Gottes spüren? Oder ist das was Unanständiges? Ich habe vorhin ein paar Mal gehört, dass ihr über Gefühle so schlecht denkt, dass ihr Gefühle darf man also bloß nicht haben, das ist alles ganz schlimm. Kennt ihr einen Donut? Ein Donut ist so ein Kringel, so ein Backkringel mit einem Loch drin. Das heißt, der Donut besteht aus zwei Teilen. Er besteht aus einem Teig und einem Loch. Ohne Loch ist der Kringel, ist der Donut kein Donut. Und ohne Teig ist es auch kein Donut. Es braucht also beides. Es braucht das Loch und es braucht den Donut. Und ich denke auch in unserem Leben ist der Kopf, das was wir denken, das was wir fest haben, die Tatsachen, der Teig etwas. Aber da ist auch etwas Gefühle, die man nicht anfassen kann. Und ich denke, dass Gott uns geschaffen hat, dass wir beides haben. Das eine geht nicht ohne das andere. Und Jesus hat gesagt, man wird euch daran erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr euch so gut in der Bibel auskennt, weil ihr die 10 Gebote kennt, weil ihr die Offenbarung rauf und runter erzählen könnt. Oder was steht da? Weil ihr Liebe untereinander habt. Das heißt, euer Erkennungsmerkmal ist die Liebe untereinander. Ihr könnt mit eurem Kopf, mit eurem Denken, mit eurer Logik keine Entscheidungen treffen. Ihr trefft eure Entscheidungen mit euren Gefühlen. Also wollt ihr Entscheidungen treffen? Und ich bin also im Lebensmittelhandel tätig und mir wurde gesagt, diese ganz großen Einkäufer bei Aldi oder bei Edeka oder bei Rewe, die entscheiden, von wem sie kaufen, nach ihrem Gefühl. Solch Quatsch. Und dann waren bei mir Leute gewesen, die mit solchen Leuten verhandeln. Und da habe ich mit ihnen darüber gesprochen und haben die gesagt, weißt du, wenn der den mag, wenn der vielleicht auch Motorrad fährt oder Karten spielt oder Briefmarken sammelt oder sonst was, das heißt, wenn er sagt, ich mag den, dann wird er bei dem kaufen, weil er das fühlt. Nicht, weil sein Kopf ist. Und dann wird er 100.000 logische Erklärungen dafür haben, warum er das so macht. Und das machen wir im Grunde auch so. Aber unsere Entscheidung treffen wir aus unseren Gefühlen heraus. Nicht unsere Logik kann keine Entscheidungen treffen. Du kannst 1000 Dinge erfahren über dein Auto, was da alles drin ist und über die ganzen Daten. Daraus kannst du keine Entscheidung treffen, sondern du wirst deine Entscheidung treffen, weil es sich gut angefühlt hat, wie du drin sitzt. Deswegen ist der Verkäufer so scharf drauf, dass du dich in das Auto setzt und eine Probefahrt machst, weil du dann Gefühle hast. Und diese Gefühle werden deine Entscheidung massiv beeinflussen. Die Frage ist, wer bist du? Bist du jemand wie so ein Blättchen im Wind, das so geht durch die Gegend, das eigentlich kein Ziel hat? Oder bist du jemand, der gesetzt ist und der weiß, was er will? Es muss beides da sein. Der Kringel und das Loch. Die Logik, das Verständnis, die Tatsachen und das Gefühl. Mein Thema lautet heute freier Zugang zu Gott. Und ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, darüber zu sprechen. Mein großer Meister, Jesus Christus, hat auch darüber sehr, sehr viel gesprochen. Er hat versucht, den Menschen Gott wieder nahe zu bringen, ihnen wieder zu zeigen, wer Gott wirklich ist. Die Frage ist, die ich mir gestellt habe, ist 2022 ein Jahr, eine Zeit, in der es wichtig ist, zu wissen, wer Gott ist? Ist es wichtig, meine Einstellung zu Gott zu überdenken vielleicht? Und ich bin der Meinung, ja. Es war zu aller Zeit wichtig. Gottes Erkenntnis entscheidet mein Leben. Wer ist dieser Gott? Wie nahe bin ich ihm? Wie nahe ist er mir? Ich lese einen Text aus Johannes 5, 19 bis 24 und dort steht, zu dieser Anschuldigung der Juden sagte Jesus, ich sag euch die Wahrheit, haben wir heute schon darüber gesprochen, über Wahrheit. Die Wahrheit. Es gibt nur eine einzige Wahrheit, die Wahrheit Gottes. Das hat jemand gesagt, der ist nicht unbedingt religiös, aber er sagt, es ist so. Ich sage euch die Wahrheit. Von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihn noch viel größere Wunder tun lassen, so dass ihr staunen werdet. So wie der Vater Tote auferweckt und ihm neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über die Menschen, er hat das Richteramt vielmehr dem Sohn übergeben, damit alle den Sohn ehren, genau wie den Vater. Wer aber den Sohn nicht als Herrn anerkennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vaters, der ja den Sohn gesandt hat. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Eine wichtige Tatsache. Jeder Mensch, nicht jeder, es gibt einige, die sterben nur einmal. Und es gibt Menschen, die werden nie sterben. Es gibt nämlich einen Tod, der biologisch ist, weil wir hier auf dieser Erde nur unter 20 Jahre leben können, ungefähr. Es kann weniger sein, aber es kann nicht mehr sein. Und es gibt einen ewigen Tod. Der biologische Tod, werden wir vielleicht auch sterben. Ich bin auch schon über 50 und irgendwann wird es vielleicht dann auch die 2 Meter tiefer werden. Aber ich werde den zweiten Tod nicht sterben und du auch nicht vielleicht, weil du ihn bereits gestorben bist, weil du ihn symbolisch gestorben bist, indem du getauft wurdest und sagst, weil Jesus für mich gestorben ist, diesen zweiten Tod und er ihn mir schenkt, deshalb lebe ich ewig. Das ist das Entscheidende. Jesus sagt es klar und deutlich und ich bin fasziniert von der Einfachheit und Klarheit, wie das Wort hier spricht. Es kann eigentlich nicht, es sind manchmal Wiederholungen fast, aber das Wort sagt ganz klipp und klar, wer meine Botschaft hört und an den glaubt. Und glaubt, sollten wir wissen, was das ist. Glaubt heißt nicht, naja, heute glaube ich das, morgen glaube ich das. Sondern glaubt heißt für mich und für die Bibel, das ist meine Überzeugung. Das bin ich. Das heißt, das weiß ich, das habe ich verstanden und das tue ich. Und wenn ihr im Neuen Testament nachforscht, dann werdet ihr feststellen, dass du nicht nach den 10 Geboten gerichtet wirst, sondern nach deinem Gewissen. Das, was du verstanden hast, das, was du glaubst, danach richtet dich dein Gott. Oder er richtet dich gar nicht, weil du sagst, Herr, ich sünde dich ständig, ich kann es nicht anders, ich bin ein Nachkomme Adams, der gesündigt hat, aber ich glaube, dass du für alle meine Sünden gestorben bist und ich deshalb, weil ich mich darauf berufe, weil ich glaube, dass du für mich gestorben bist, deshalb werde ich ewig leben, weil ich das glaube. Und weil mein ganzes Leben danach ausgerichtet ist, dieses neue Leben zu leben, weil ich es ja eigentlich schon angefangen habe. Denn wer den zweiten Tod gestorben ist, wer vom zweiten Tod aufersteht, lebt ewig. Immerwährend kann ich nicht denken. Ich weiß nicht, was ewig ist genau. Aber ich weiß, dass ich es werde. Das ist Glauben. Glauben an einen Gott, der die Wahrheit sagt. Ihr werdet das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Ist es nicht etwas Entspannendes zu wissen, ich bin dabei, es ist so. Ich will es. Ich will es. Und wisst ihr, ich habe mit meinem Herrn, lieben Gott, eine Vereinbarung getroffen. Bring mich dorthin. Bring mich dorthin. Und manchmal macht er es mit so einem kleinen Wattestäbchen. Und manchmal, da schmeißt er mir Knüppel in den Weg. Aber ich habe noch nie erlebt, dass der Knüppel auch nur ein Müh ist ein Bruchteil eines Gramms, zu groß war. Wenn ich ganz ehrlich bin, und das versuche ich, dann muss ich sagen, lieber Gott, wenn es kleiner gewesen wäre, hätte ich mich nicht bewegt. Aber du, wir haben eine Vereinbarung. Du bringst mich dorthin. Und die Knüppel waren genauso groß, wie ich es gebraucht habe. Aber ist es eigentlich entspannend zu wissen, dass ich einen Gott habe, der es gut mit mir meint, der zu meinem Ja sein Ja sagt? Eine kleine Geschichte. Eine Jüdin kommt zum Wunderrabbi. Sie hat häufig Migräneanfälle und sie jammert eine volle Stunde dem Rabbi die Ohren voll, wie schlecht es ihr geht. Und nach ungefähr einer Stunde sagt sie, Rabbi, Sie sind ein Wundertäter. Mein Kopfweh ist weg. Und sagt der Rabbi, nee, ich hab's jetzt. Ich denke, dass es nicht unbedingt sein muss, wie diese Frau es gemacht hat, aber sich aussprechen können, sich verstanden wissen, noch mehr von dem eigenen Last befreit zu sein, die ständig drückt. Ich möchte mit euch das anschauen, was uns als Christen von unschätzbarem Wert ist, Gott in unserem Leben zu haben, so ganz dicht bei ihm dran zu sein, ohne Ängste, ohne Zeremonien, sich einfach fallen lassen, um zur inneren Ruhe zu kommen. Ich war, glaube ich, vor 14 Tagen in Langenbach. Und da hat mich eine Schwester angesprochen, die hat einen Sohn, der ist in der Justizvollzugsanstalt und der ist Adventist. Und er ist ein wunderbarer junger Mann. Und ihr standen die Tränen in den Augen. Sie sagt, dass er nicht zurechtkommt. Er darf nicht mehr die Bibel lesen, weil die Bibel angeblich seine nervlichen Belastungen verursacht hat. Das heißt, er kommt über Dinge nicht weg und er stellt fest, dass er es nicht genügt, dass er die Leistung nicht vollbringen kann, die Gott von ihm erwartet. Und Geschwister, ich hatte auch Zeiten, wo es mir so ging. Ich war zwar nicht nervenkrank, aber ich hatte bei mancher Predigt Angst, was da so erzählt wurde. Ich meinen ersten Personalausweis bekommen habe und da wurden also schreckliche Dinge erzählt und die haben sehr, sehr gerne von den schlimmen Zeiten vor der Wiederkunft Christi und von der Zukunft geredet. Dann habe ich gedacht, na gut, in 10 Jahren kriegst du wieder einen neuen, ob du den noch kriegen hast, wenn die Zeiten so schlecht sind. Das habe ich erst vor kurzem wieder einen gekriegt und die haben ohne weiteres, die haben nicht mal nach meiner Religion gefragt oder sonst irgendwas, sondern es ging einfach so durch. Es hat einfach geklappt. Aber die Ängste damals, die waren da. Und als Jugendlicher war das einfach nicht lustig. Ich finde es schlimm. Und Jesus spricht von einer frohen Botschaft und nicht von einer Angstbotschaft. Und ich wehre mich dagegen und ich werde mein Leben, solange es geht, werde ich dagegen kämpfen, dass diese Botschaft, diese wunderbare Botschaft benutzt wird, um Menschen Angst zu machen, um Menschen das Leben schwer zu machen. Ja, so weit, dass sie nervlich krank werden. Das ist nicht das Wort Gottes. Das ist nicht das, was Jesus erzählt. Jesus erzählt ganz einfach. Ich bin für dich gestorben. Du darfst ewig leben, wenn du daran glaubst. Ist das schwer? Nein. Wir haben vorhin so den Andeutung gehabt, ich muss vollkommen werden. Ich muss sündlos werden. Ich bin sündlos. Aber nicht durch meine Leistung, weil ich ein toller Hecht bin oder weil ich mich anstrenge oder weil ich sonst was tue, sondern weil Jesus Christus für alle meine Sünden gestorben ist. Ist es schwer? Ist es alle meine Sünden gestorben? Was heißt das? Das sagt Jesus. Und wisst ihr, was er Jesus kann? Jesus kann in die Vergangenheit schauen bis zur unendlichen Zeit. Und Jesus kann in die Zukunft schauen bis zur unendlichen Zeit. Und all das sieht er. Und in diesem Sehen sagt er mir, alle deine Sünden sind dir vergeben. Ich bin für deine Sünden gestorben, für alle. Er sieht die alle. Ich sehe die nicht, du siehst sie auch nicht. Aber dafür ist er gestorben. Und das entspannt. Und alles, was du verkehrt machst, du willst es ja nicht. Wir sprechen jetzt darüber, dass du ehrlich zu dir bist. Und ich werde nachher noch eine kleine Episode, ein Beispiel erklären, da wird es noch deutlicher. Wir reden manchmal Dinge, wo ich sage, verstehen wir überhaupt was wir sagen? Die Rolle des Vaters. Ich war vor einigen Jahren in Rom und mir ist aufgefallen, wie Gott im 15. und 16. Jahrhundert gesehen wurde. Es ist dort in den Kirchen, in den Kathedralen, in den Domen, es ist in den Decken wunderbare Bilder gezeichnet. Und dort ist Gott, Vater, derjenige, der zornig ist, der strafend ist, der besänftigt werden muss. Und dann steht da Maria, die Mutter Jesu, mit dem Jesuskind oder Jesus als Erwachsener. Und sie demonstrieren bildhaft die Gnädigstimmung, den Einsatz beim Vater, bei Gott Vater für uns Menschen. Und dann frage ich mich, muss Gott permanent besänftigt werden, damit er mich nicht gleich umbringt? Oder wie ist das? Wenn Gott ein Gott der Liebe ist, wenn Gott, und vorhin haben wir es gelesen, wenn Jesus und Gott Vater gleich sind, sie schauen es, was sich gegenseitig machen, und alles, was Gott Sohn sieht, den Vater tun, das tut er auch. So wie er denkt, denkt er. Die denken gleich, der Heilige Geist genauso. Muss er dann gnädig gestimmt werden? Woher stammt der Plan, dass ich und du ewig leben dürfen, dass wir die zweite Chance bekommen, dass wir neu von neuem geboren werden, weil wir Kinder Gottes sind, weil Jesus diesen Weg ging für uns. Es war der Vater, der diese große Liebe hat, den es bewegt hat, der hat gesagt, was kann ich tun? Und in seiner Weisheit und seiner Allmacht hat er dann diesen wunderbaren Plan entwickelt und vor 2000 Jahren vollführt. Jesus starb für dich und für mich am Kreuz. Und er hat deine Schuld mitgenommen. Alle Schuld dieser Welt, die jemals passiert ist. Und durch seine Auferstehung schenkt er dir neues Leben. Die höchste Präzision, das höchste, was es auf dieser Erde gibt. Für manche ist das höchste, amerikanischer Präsident zu sein. Oder in Deutschland, in meiner Stadt, Bürgermeister. Wir haben einen Postboten als Bürgermeister. Merkt man. Und wenn sich die Leute beschweren, dann sage ich, ihr habt einen Postboten als Bürgermeister gewählt. Was erwartet ihr denn davon? Wir haben einen Gott, der es gut mit uns meint und der uns bei sich haben möchte. Ein Gott, der uns nahe sein will. Ein Gott der Nähe. Das Vaterbild Gottes war eine einschneidende Aussage Jesu, oft missverstanden und für manche wohltuend erlebend. Ich meine, dass Jesus, als er auf dieser Erde war, dass seine Botschaft war, ein Teil seines Auftrages, diesen Gott, wie er wirklich ist, den Menschen nahe zu bringen. Wir müssen uns vorstellen, Gott hat ein Volk auf dieser Erde. Sein Gott, dieses Volk, der Gott dieses Volkes kommt auf diese Erde und die erkennen ihn nicht. Die erkennen ihn nicht. Die wollen ihn nicht erkennen. Die sagen, das ist nicht unser Gott. Unser Gott ist anders. Was ist das? Götzendienst. Wenn ich einen Gott anbete, der anders ist als der Gott, der tatsächlich im Himmel wohnt, der Gott, der uns erlöst hat, der Gott, der uns geschaffen hat, dann ist das Götzendienst. Sie haben nicht erkannt. Sie haben ihn sogar umgebracht. Denkt ihr jetzt auch, was ich denke? Wenn da hinten jetzt zur Tür Jesus reinkäme, würden wir ihn erkennen? Nur eine rhetorische Frage. Natürlich würden wir ihn erkennen. Ich habe mich oft gefragt, was außer dem Kreuzestod Jesu das Hauptanliegen Jesu war als Mensch, als er hier auf dieser, als Mensch, auf dieser Erde als Mensch lebte. Und ich kam immer wieder zu demselben Ergebnis, dass Gott in das rechte Licht gerückt werden wird. Weg von der Ferne hin zur Nähe. Es ist für mich theologisch, dass Gott, der den Menschen, dich und mich geschaffen hat, Kontakt haben möchte mit seinen Geschöpfen. Leider hat sich die Göttervorstellung eingeschlichen und breit gemacht, dass Gott ein unberechenbarer und gnädig zu stimmender Gott ist. Auch das Missverständnis der frühen Israeliten gegenüber Aussagen Gottes, die nur Konsequenz ausdrücken und nicht Distanz, führten zu Angst vor Gott und dadurch zur Gottferne. Die Zeit nach Christus hat schon sehr früh die Mittlertätigkeit Jesu missverstanden. Weil das Vaterbild wenig korrigiert wurde und das Patriarchat, also die Stellung des Mannes als Oberhaupt der Familie oder einer Sippe, noch mehr Gewicht bekam und als Herrscher verstanden wurde und dadurch Distanz hervorrief, wurde Jesus und von der katholischen Kirche Maria als Mittlerin eingesetzt. Was ist denn die Aufgabe des Mannes? Was ist die Aufgabe des Mannes? Und da ich ein Mann bin, darf ich das sagen. Wir haben das seit Jahrtausenden verpasst. Seit Jahrtausenden. Der Mann hat die Aufgabe, der Oberliebhaber zu sein. Für seine Frau, für seine Familie, für seine Sippe. Und all die Probleme wären nicht entstanden oder würden nicht entstehen, wenn wir unseren Job gemacht hätten. Nämlich Oberliebhaber zu sein. Der Gebende, der, der Liebe gibt. Denn das ist unser Job. Gott ist der Gebende im Universum. Der fragt nicht danach, was hat der denn alles gemacht? Darf ich den lieb haben? Der hat dich einfach lieb, egal wie du bist. Egal. Weil er nicht anders kann. Und das ist die Aufgabe auf dieser Erde in deinem Bereich. Der Oberliebhaber zu sein. Der, der lieb hat. Ich meine, dass die Frauen auf diesen Irrsinn kommen und eine Gleichberechtigung wollen. Liegt auch an uns, weil wir sie nie gelehrt haben, was wir eigentlich sind. Und weil wir es auch nicht praktizieren. Weil das ist ein Rückschritt. So war das Bild von Gott, hat es eine Korrektur gebraucht. Der Vater ist für den Menschen unnahbar, der Sohn vermittelt, der Heilige Geist, das ist für viele unklar, als Zwischenstufe zwischen Mensch und Jesus. Mancher sagt mir, dass er zu Jesus ein inniges Verhältnis hat, als zum Vater. Mir ging es früher ähnlich. Welche Rolle hat dann der Sohn? Schauen wir uns noch einmal den Textabschnitt in Johannes 5 an. Ich sage euch die Wahrheit, von sich aus kann der Sohn gar nichts tun, sondern er tut nur das, was er auch den Vater tun sieht. Was aber der Vater tut, das tut auch der Sohn. Denn weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihn noch viel größere Wunder tun lassen, so dass ihr staunen werdet. So wie der Vater Tote auferweckt und ihnen neues Leben gibt, so hat auch der Sohn die Macht dazu, neues Leben zu geben, wem er will. Und wem meint ihr denn, wem er neues Leben geben will? Ich stelle die Frage andersrum. Wer meint ihr denn, wem er neues Leben nicht geben will? Niemand. Ich denke, dass Gott körperliche Schmerzen ertragen muss, für all die Menschen, die sich nicht für ihn entschieden haben. Aber das ist sein großes Hobby, die Freiheit. Er möchte Menschen, die ihn freiwillig lieben, von sich aus, nicht, dass es wäre eine Kleinigkeit für ihn gewesen, so ein kleines Gen einzupflanzen, alle hätten ihn lieb und alle würden alles das machen, was er will. Aber das ist langweilig, das möchte er nicht. Er möchte etwas Wunderbares haben, nämlich die Liebe, die aus jedem Einzelnen kommt und die er zu seinem Gott hat. Weil er die Liebe erwidert, die Gott zu ihm hat. Hier macht Jesus selbst deutlich, dass der Vater und der Sohn eine Einheit bilden, nichts ohne den anderen. Der Vater und der Sohn sind für das Wohl des Menschen da. Es tut mir jedes Mal weh, wenn ich in den Gemeinden höre, dass die Gemeinde nicht zum Wohlfühlen da ist. Ja, für was denn? Zum Nicht-Wohlfühlen. Schon wieder Gefühle. Also ich habe viele Menschen erlebt, die in der Gemeinde heute sind, weil sie sich dort wohlgefühlt haben. Natürlich sind sie heute nicht mehr da, nur weil sie sich wohlfühlen, sondern weil sie was verstanden haben. Aber der erste Impuls war das Wohlfühlen in der Gemeinde, dass ich mich wohlfühle. Und wenn Jesus sagt, ihr werdet meine Jünger sein, und man wird erkennen, dass ihr meine Jünger seid, weil ihr euch lieb habt untereinander, weil eine Atmosphäre bei euch herrscht, die einfach toll ist, die ich sonst draußen nicht finde. Nicht an meiner Arbeitsstelle, nicht in meinem Supermarkt oder sonst irgendwo. Es ist etwas, was einfach schön ist, was mich bereichert. Gott will deine und meine Wohltat sein und das dürfen wir in der Gemeinde besonders demonstrieren. Theologische Wahrheiten haben ja ihre Berechtigung. Allerdings zerstören sie trotz ihrer Wahrheit den Gemeinsinn, wenn sie als Wurfgeschosse verwendet werden. Es geht Gott um das Leben des Einzelnen und zwar um das ewige Leben. Die Frage tut sich für mich auf, was die Bibel damit meint, wenn Jesus als der hohe Priester und Mittler bezeichnet wird. Hebräer 10, 19, 22, nach der linearen Übersetzung. Brüder, Schwestern, haben wir also freien Zutritt zum Eintritt in das Heiligtum durch das Blut Jesu, welche er uns eröffnet hat, einen neuen, lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch und einen hohen Priester über das Haus Gottes. Lasst uns hinzugehen mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, rein geworden in Bezug auf die Herzen vom bösen Gewissen und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Und Hoffnung für alle sagt, und so, liebe Brüder und Schwestern, können wir jetzt durch das Blut Jesu Christi am Kreuz, das er am Kreuz für uns vergossen hat, frei und ungehindert in Gottes Heiligtum kommen. Als im Paradies das Misstrauen, denn es war das Misstrauen gewesen, die Sünde, die begangen wurde. Das Misstrauen gegen Gott. Das ist die Sünde, die begangen wurde. Sie glaubten ihrem wunderbaren Papa, der jeden Abend zu ihnen kam, mit ihnen den Tag besprach, glaubten sie nicht, aber diesen Kriechtier da auf dem Ast, dem glaubten sie. Also sie haben Gott misstraut. Und alles, was in Zukunft passieren wird, wird darauf passieren, dass Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Mehr Vertrauen als allen anderen. Als sie dort waren, musste Gott sie aus dem Paradies vertreiben. Er hat einen Engel an das Tor gestellt, und sie durften nicht mehr zum Baum des Lebens in diesen wunderbaren Garten gehen. Der Zugang, der direkte Zugang zu Gott war verwehrt. In der Stiftshütte und im Tempel wurde es sichtbar, in dem das Allerheiligste, in dem Gott wohnte, in dem Gott seinen Fußschemel hatte, die Bundeslade mit den beiden Cherubimen, dort wo Gott wohnte, wo der hohe Priester unter viel Aufwand nur einmal im Jahr hingehen durfte, um dort die Sünden abzulegen, die das Volk wieder reinmachen sollte. Das war klar, dass der Zugang zu Gott verwehrt war. Als Jesus am Kreuz seine Arme ausbreitete und das Wort sprach, es ist vollbracht, unter unvorstellbaren Schmerzen sein Leben aushauchte, zerriss der Vorhang zum Allerheiligsten, vom Heiligen ins Allerheiligste, von oben bis unten. Dieser Vorhang war 2 Zentimeter dick. Der Zugang zum Allerheiligsten, zu Gott, war wieder frei. Der Engel, der zwar nicht mehr da war, aber der Zugang zum Baum des Lebens war wieder frei. Der Mensch, der daran glaubte, dass Jesus am Kreuz für seine Sünden gestorben ist und für sein neues Leben auferstanden ist, der durfte wieder direkt zu Gott kommen. Und da steht nun immer noch der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen stehen 2 Steintafeln. Auf diesen Steintafeln stehen 10 Worte und diese 10 Worte richten, ob du gut oder böse bist. Die Frage ist, wo stehst du? Stehst du am Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, weil du dich immer noch nicht entschieden hast, was du willst? Du sagst, es könnte ja sein, dass ich gut sein will, aber es könnte auch sein, dass mir das Böse besser gefällt. Wenn du das nicht weißt, dann verrotte dort, weil dort wirst du gerichtet. Dort stehen die Gebote, die richten. Aber es gibt immer noch den Baum des Lebens. Wer von der Frucht isst, wird ewig leben. Dieser Zugang wurde jetzt wieder geöffnet. Der Zugang zur Ewigkeit. Ewiges Leben durch das Blut Jesu, durch seinen Tod und seine Auferstehung wurde das möglich. Und am Baum des Lebens stehen 2 Steintafeln mit 10 Worten. Und diese 10 Worte beschreiben, wie dieses ewige Leben funktioniert. Und wenn du dort am Baum des Lebens stehst, weil du dich entschieden hast, weil du deine Entscheidung, deine Lebensentscheidung getroffen hast für das Beste, was es auf dieser Welt gibt. Es gibt nichts Besseres auf dieser Welt, wie ewig bei Gott zu leben. Das ist nicht Bürgermeister und nicht Präsident, das ist alles Milliarden von Einkommen, alles nichts gegen das ewig Leben bei Gott. Du wirst nicht enttäuscht sein, kann ich dir garantieren. Was möchtest du? Möchtest du dich entscheiden für das ewige Leben? Und wenn du dich entschieden hast, dann wirst du damit beschäftigt sein, dieses neue Leben zu lernen. Jeden Tag. Und du wirst Fehler machen. Und Gott weiß das. Gott weiß deine letzten Fehler. Er sagt, 875 Mal wird er das noch machen. Und er hat die Geduld und sagt, ja. Und dann hat er es begriffen. Und er sagt, ich bin dafür gestorben, Jesus. Damit du das lernst. Und er wird dich nie, nie, nie von deiner Entscheidung abbringen. Das heißt doch, dass wir als Menschen durch Jesus Christus Zugang zum Vater haben. Jesu mittlere Rolle trat in Kraft, als er auferstanden ist von den Toten. Die mittlere Rolle Jesu ist sein Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Und dass er das nicht braucht, weil er Gott ist, kann er es verschenken. Das ist die Mittlerrolle. Aber er muss Gott nicht jeden Tag gnädig und lieb stimmen, weil er es schon längst ist. Aber er muss diese Tat vollbringen, weil wir Menschen missgebaut haben. Und weil er möchte, dass er trotzdem bei uns sein, weil er uns trotzdem bei sich haben will. Nicht er muss vermitteln, sondern durch ihn haben wir Zugang zu Gott. Die Verbindung ist wiederhergestellt. Unser Anliegen kommt an. Wir müssen nicht wie das Volk Israel zur Zeit des Alten Testamentes ein Jahr warten und hoffen, dass Gott zu mir Ja sagt. Nein, wir haben direkten Zugang zu Gott. Das stellt die Mündigkeit eines erlösten Christen dar. Wir dürfen den Tempel, den Bereich Gottes betreten. Christus ist einmal gestorben und es bedarf keines Opfers mehr. Der Vorhang im Tempel ist zerrissen, ein für alle Mal zerrissen, und wer versucht, ihn zu flicken, der wird daran scheitern. Die Rolle des Menschen. Und da sind wir bei uns. Welche Rolle spielen wir als Menschen in dem ganzen Erlösungsgeschehen? Manche fragt sich, es kommen Zweifel auf, Stimmungen verzerren auf die Wirklichkeit. Wie ist das mit meinem Leben? Habe ich einen Platz in dem ganzen Erlösungsgeschehen? Ist der Himmel so fern, dass ich mich besser raushalte und letztlich Gott entscheiden lasse, was mit mir geschehen wird? Gehen wir zurück zu unserem Text. Denn nicht der Vater spricht das Urteil über den Menschen. Er hat das Richteramt vielmehr dem Sohn übertragen, damit alle, die den Sohn ehren, genauso wie den Vater. Wer aber den Sohn nicht als Herrn anerkennen will, der verachtet auch die Herrschaft des Vaters, der ja den Sohn gesandt hat. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Der Mensch, der sich für Jesus Christus ausgesprochen hat, bekommt hier die Zusage, dass er den ewigen Tod nicht zu befürchten braucht. Christus ist der Richter. Somit sind die Darstellungen des 15. und 16. Jahrhunderts als menschliche Sorge und Unklarheit zu verstehen. Und weil Jesus Richter ist, darfst du und ich zur Entspannung kommen. Zur Entspannung kommen. Wir haben eine frohe Botschaft. Eine Botschaft, die entspannt. Das Urteil Gottes wird den nicht treffen, der die Botschaft von der Befreiung durch Christus hört und ihr Glaub, ihr Vertrauen schenkt. Denn derjenige hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Wie geht es dir mit dieser Botschaft? Zu wissen, ich bin ganz allein für mich zuständig, kann mich an niemand hängen, niemand übernimmt meine Verantwortung. Der Weg zu Gott darf ich selber gehen, ob ich Jesus anrede oder den Vater, bleibt sich gleich. Keiner muss den anderen umstimmen, egal wo ich bin oder zu wem ich komme. Gott hört und geht auf mich ein. Ich darf mich bei ihm anlehnen, die Geborgenheit bei Gott erleben, mich in seinen Armen wohlfühlen und dann wieder in den Alltag gehen, gestärkt, ermutigt und befreit. Gott geht es in seinem ganzen Dasein um dich und mich. Sein Einsatz ist für dich und mich und all seine Geschöpfe. Er möchte so viel wie möglich bei sich haben, am besten alle. Darauf dürfen wir uns konzentrieren. Aber wir treffen die Entscheidung. Und Gott wird uns nie, niemals überrumpeln und sagen, du musst selig werden, du musst ewig leben, sondern diese Entscheidung trifft jeder für sich. Darauf dürfen wir uns konzentrieren. Wenn jemand, auch ich und du, in seinem Lebensexperiment so ganz anders erscheint, dann darf ich ihn und darf von dem anderen als Bruder und Schwester sehen und gesehen werden. Wenn Jesus uns die Gemeinde als einen Leib vorstellt und sagt, ihr seid wie ein Leib, meint ihr, dass eine Leber einen kleinen Finger versteht? Dass ein Auge die Milz versteht? Dass ein Haar den Darm versteht. Ihr könnt sicher sein, dass die keine Ahnung voneinander haben. Aber die sagen, okay, es ist wunderbar, dass es dich gibt. Egal, wo du bist, egal, wie du bist, egal, welche Eigenschaften du hast, du bist Teil des Leibes Jesu und es ist gut, dass du anders bist, weil du andere Aufgaben hast wie ich. Gute Absichten zusprechen, weil wir Töchter und Söhne Gottes sind. Ich wünsche dir und mir jedes Mal eine Wohltat, wenn wir unseren direkten Draht zu Gott aktiviert haben. Ich wünsche dir und mir das Wissen, dass der Schritt vom Tod zum Leben vollzogen ist. Ich wünsche dir und mir die Freude am christlichen Leben, ganz persönlich in der Gemeinde und in deinem Umfeld, in dem du lebst. Amen.